Lipoprotein klein A kannte ich vorher auch nicht, also willkommen. Das ist jetzt kenne ich es. Ich wusste auch nicht, dass ich da ein Thema habe, weil ich für mich immer so diesen Gedanken hatte, ich treibe super viel Sport, bringe da Leistung, Ernährung habe ich für mich auch mal irgendwann, das war auch ein Prozess, sukzessive so umgestellt, dass ich schon auch das Gefühl hatte, ja, da gibt's mal Tage, da läuft das irgendwie komplett schräg, klar, das ist so. Aber im Grunde 80, 20 läuft das so durch und ist ordentlich, gesunde Ernährung. Deswegen war das für mich schon überraschend erstmal, dass da überhaupt so ein Thema ist.
Kann man eigentlich topfit sein und trotzdem bei Longevity gerade Prozesse haben, die einen potenziell mal Schwierigkeiten bereiten? Die Antwort ja. Und wie so etwas aussehen kann, wollen wir heute einmal besprechen, hier in unserer Dreierrunde mit dem Florian. Der Florian wurde über die letzten Monate von Markus einmal betreut, eingestellt und wir wollen heute einmal seine Geschichte erfahren. Und damit herzlich willkommen beim Long Game Podcast. Wir bei Long Game wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund leben und du im Hier und Jetzt deine maximale Performance abrufst. Ja, ich würde euch einmal gerne durch verschiedene Themen gehen. Erstmal, hallo Florian.
Hallo.
Und natürlich auch der Markus, der Arzt im Bundesland, auch mit dabei. ich würde heute einmal durch so ein paar Themen durchgehen. Ich würde einmal, es sind verschiedene Buckets aufteilen, ich würde einmal gerne verstehen, generell, wo kommst du eigentlich gerade her und was war eigentlich das Problem, das wir gelöst haben in dieser auf dieser gemeinsamen Reise. Und ich würde auch einmal gerne als das einmal chronologisch durchgehen. Wir haben ja vor allem das Thema Bluthochdruck und Cholesterin, die Hauptangriffsstellen waren, obwohl du schon sehr fit warst. Und gleichzeitig würde ich auch einmal gerne, weil du eben, du bist Manager, du hast eine Familie, drei Kids und deswegen würde ich auch gerne einmal durchgehen, was so deine Best Practices sind in diesem Umfeld, eben einfach die Dinge umzusetzen, über die wir hier Tag und Nacht quasi sprechen und da jetzt einmal gerne durchgehen. Aber genau, vielleicht habe ich erstmal angefangen. Florian, wer bist du eigentlich und was führt dich hierher?
Ich bin Florian, ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und bin, wie du schon gesagt hast, habe diverse Lebensbereiche, die man jetzt hier sicherlich darstellen kann. Bin auf der einen Seite Familienvater, drei wunderbare Kids, eine Frau, also ein Familienleben und auf der anderen Seite einen wirklich anspruchsvollen Job als Geschäftsführer im Profisport. Und ich bin auch sehr sportbegeistert, komme auch aus dem Sport, habe früher ganz aktiv auch Sport getrieben und deswegen ist dieses Thema insgesamt, also Leistung oder auch Gesundheit, wirklich auch schon länger für mich ein wichtiges Thema.
Ja, verstehe. Und jetzt, wenn wir einmal ganz vorne, vorne anfangen, also wie sah der Florian aus quasi bevor wir mit dieser Reise gestartet haben? Weil du warst ja an sich schon auf einem Punkt, wo man sagen würde, der war jetzt eigentlich, macht so viel hat er nicht falsch gemacht, ja?
Ja, also vielen Dank. Es ist dadurch, dass ich wirklich mein ganzes Leben schon auch im Sport aktiv war, hatte ich nur wirklich eine Grundfitness und hatte mir eine Routine aufgebaut, die bestand aus Kraft und auch Ausdauer. Das Thema Gesundheit auf der anderen Seite, also wenn wir jetzt mal das gesamte Thema beleuchten, bei dem Thema Gesundheit war ich eher der Konsument. Mhm. Also ne, das, was glaube ich jeden so umtreibt. Man geht eigentlich dann zum Arzt, wenn was zwickt oder wenn es wirklich notwendig ist, aber und dann nimmt man das mit, was es da zu tun gibt. Mhm. Aber das hatte ich bisher nie so als wirklichen Hebel empfunden, dass da irgendwas vorher zu tun ist. Im Sport hingegen schon, ne? Also da habe ich mir Routinen aufgebaut, habe das auch weiterentwickelt und ich glaube, das beschreibt es ganz gut vorher. Und dann habe ich erkannt, bevor ich jetzt dann in das Programm reingegangen bin, auch zu Markus, dass man da schon viel auch tun kann. Also da ist ein Switch entstanden. Ich kenne das aus meinem Beruf eigentlich, dass man Dinge klar managt, dass man was analysiert, dass man sich anschaut, was gibt's für Dinge besser zu machen und dann kannst du das priorisieren und dann machst du eine Strategie und dann fährst du irgendwann los. Und das, ich habe verstanden, dass man auch im Bereich Gesundheit und Leistung auch Dinge tun kann, jetzt schon tun kann, proaktiv, ohne sich einfach andere zu verlassen. Und das war so der Anstoß für mich zu sagen, ja, ich fühle mich zwar fit, fühle mich topfit, das soll aber auch lange so bleiben und meine Fragestellung war, was kann man da noch tun, um einfach da präventiv reinzugehen und die Leistung hier und jetzt und die Gesundheit langfristig dann aufzubauen.
Ja, ja. Also sich selber als eine Art Projekt zu sehen.
Ja, genau. Ja.
Ja. Und gab es dafür einen speziellen Auslöser, wo du sagst, das war so der ursächliche Punkt, wo du sagst, da hat mich das gepackt, dass ich auch im Thema Gesundheit eben reingehen möchte? Oder wie kam das bei dir?
Das ist schon so ein Prozess bei mir gewesen. Also es ist jetzt nichts, was ich, wo sich wirklich der Schalter umgelegt hat und ich gemerkt habe, jetzt muss das unbedingt, weil irgendein Schicksalsschlag oder andere Dinge, sondern ich habe einfach immer gemerkt, es gibt immer, auch im Thema Gesundheit, Themen, da kannst du tiefer reingehen. Da kannst du dich super drin verwirklichen. Geh mal nur in das Thema Ernährung rein alleine oder Supplements. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Bereiche, wo du sagst, da kannst du dich super drin verlieren. Und das war bei mir ein Prozess in der Tat, dass ich immer wieder gemerkt habe, oh, das ist noch ein Thema, das habe ich für mich noch nicht so wirklich auf dem Schirm oder umgesetzt. Da sollte ich mal tiefer reingehen und einfach mir das Wissen aneignen. Das war für mich eher immer so der Leitgedanke. Ich wollte mich einfach nicht auf andere verlassen, sondern eher auch selbst verstehen, was steht dahinter und was ist vielleicht auch für den Körper selbst auch wichtig.
Ja, ja. Okay, und jetzt bist du mit diesem Gedankengut im Reihen gestartet. Dann ging es los mit dem Kickoff. Also wir haben quasi eine große Bestandsaufnahme bei dir gemacht. Markus, vielleicht einmal, wenn wir da einmal einhaken können aus medizinischer Sicht. Also wie kam Florian eigentlich rein in diese Bestandsaufnahme und was ist dann eigentlich dabei passiert?
Bei Florian ist in der Tat so gewesen, dass, wie du schon gesagt hast, man hat jemanden vor sich, wo man sieht, der hat sich seine Gedanken schon gemacht, so wie funktioniert Sport bei mir, wie funktioniert Ernährung bei mir, wie ist so mein Tagesablauf. Ich weiß noch, dass ich ihn beim Abendessen, ich glaube, 10-mal gefragt habe, wie er das mit 3 Kindern hinbekommt. weil ich wissen, bei mir 2 Kindern weiß ich irgendwie so, okay, das ist schon ein Struggle dahingehend. Und ich es nicht abnehmen konnte, dass es einfach nur auf die Frau abwälzt, weil wir kennen seine Frau jetzt mittlerweile auch und da ist es in der Tat so, sie macht nicht alles alleine, also er macht auch wirklich was dazu. Und dementsprechend dachte ich, okay, da hat jemand sich schon wirklich, wirklich Gedanken dazu gemacht. Und dann ist eigentlich eher so der Punkt, wo man sagt, wohin willst du mit dem Sport, den du machst, mit der Ernährung, die du machst? Was wollen wir auf lange Zeit gerechnet? Wir haben es ja sonst mal gesagt, wir wollen schneller sein als ein Bodybuilder und stärker als ein Marathonläufer. Und dahingehend einfach zu sagen, worauf liegt jetzt gerade der Fokus? Das war so der eine Punkt. Aber man hat eben dann doch gesehen, dass jemand, der an sich sehr gut aufgestellt ist, sehr fit ist, sich um sich bereits gekümmert hat, trotzdem medizinische Themen hat, die in ihm schlummern oder eigentlich schon da sind, aber eben nicht beachtet wurden. Mhm. Und wir hatten vor allem 2 Punkte bei ihm, dass wir einmal in unserer Blutdruckmessung gesehen haben, dass er eben verhältnismäßig hohe Werte hat. Da muss man sagen, dass wir anscheinend ein äußerst entspannende Atmosphäre gebildet haben, weil als wir über die Werte gesprochen haben vom Blutdruck, er noch meinte, ja, die sind eigentlich recht gut für ihn. Normalerweise hat er sogar noch höhere. Und das war so der erste Punkt, wo ich hellhörig geworden bin, wo man gesagt hat, stopp, er weiß von seinen Werten. Er weiß, dass es da eigentlich ein Thema gibt. Und in dem Weg, dass er sonst alles verbessert hat und sich angeschaut hat, dieser Themenbereich so überhaupt nicht auf der Umsetzungsliste war. Mhm. Und zum anderen haben wir quasi von der Blutwertkonstellation eben gesehen, dass er einer der 25% der Bevölkerung mit ist, die eben ein erhöhtes Lipoprotein klein a haben und dadurch eben per se das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder solche entwickeln zu können, eben deutlich höher ist. Mit dem Punkt, dass er eben einen erhöhten Blutdruck gezeigt hat, hat er einfach 2 Risikofaktoren, die sich wunderbar zusammen exponentiell hochschrauben.
Und ein erhöhtes Cholesterin, also ein erhöhtes ApoB.
Und genau, ApoB war auch erhöht. Das heißt, die Blutfette, also das Cholesterin, waren mit hoch. Und dann haben wir quasi den dritten im Bunde. Ja. Und das war dann so der Moment,
Nur wenn ich einmal kurz einhaken darf, nur wer sich jetzt fragt, was ist denn das eigentlich und Blutdruck und wie kann man es eigentlich messen? Also nur, wir haben dazu jeweils schon Folgen gemacht. Da gerne auch mal bei Getting Started reinhören zu Blutdruck und auch zu Herzinfarkt und Blutfetten. Aber nur kurz als Kontext, wir setzen es ein bisschen voraus, dass ihr das schon kennt, aber also 24 Stunden Blutdruckmessung machen wir, das heißt, wir schauen wirklich über einen Tag, wie sich der Blutdruck entwickelt, was nochmal besser ist, als einfach nur mit der Manschette zu messen. Du hast bisher mit der Manschette immer dann gemessen, genau. Was ist daher dein Blutdruck? Mhm. Und Lipoprotein klein a ist ein genetischer Wert, der eben das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen festlegt. Man sagt so ein bisschen, also Markus, all die Menschen, die quasi relativ früh einen Herzinfarkt haben einen erhöhten Wert Lipoprotein, kein A. Und das verbunden mit Apolipoprotein B, das ist das Blutfett, also quasi wie das schlechte Cholesterin, das man so kennt. Das nur als Einschub für jemanden, der sich kurz fragt, was war das nochmal so ganz
schön? Genau.
Genau.
Aber ein Punkt noch zum Blutdruck. Also normalerweise sollte ein Blutdruck unter 120 zu 80 sein. Mhm. Wir hatten bei ihm im Kickoff so um die 133, 135 sowas. Und du hattest mir dann bestätigt, dass du eigentlich eher so Werte um die 150 zu 90 um den Dreh kennst. Wir haben ja dann unter normalen Bedingungen quasi, also in deinem normalen Arbeitsalltag, dann nochmal eine 24-Stunden-Blutdruckmessung gemacht. Und da wurden dann ja auch diese 150 zu 90 Durchschnittswerte bestätigt. Und das war dann eben so der Punkt, wo man gesagt hat, okay, ich bin eigentlich schon in den Punkten, die meine Gesundheit stabilisieren, sehr optimiert, aber ich habe trotz allem dem Themen, die eben meine Gesundheit aktiv gefährden. Und das war dann der Ansatz, wo wir gesagt haben, hier müssen wir gezielter reingehen, weil das ist eben über die Zeit gerechnet wirklich ein Problem oder kann dir zum Problem werden.
Ja. Genau, wir gehen jetzt einmal gleich genau durch, also wie wir diesen Blutdruck-Workstream behandelt haben, aber auch wie wir einmal diesen Cholesterin-Workstream behandelt haben und wie wir es einmal eingestellt haben. Vielleicht einmal für dich, Florian, also jetzt lass uns einmal gerne das Blutdruckthema einmal reinzoomen. Also das Thema war bei dir schon bekannt oder war das schon mal, also inwiefern war das schon bei dir bekannt, dieses Thema, als du reingekommen bist ins Programm und was hast du vielleicht auch schon versucht, um das irgendwie anzugehen?
Ja, also das war bekannt. Aus dem familiären Background wusste ich, dass da ein Blutdruckthema ist und ich hatte das auch mal gemessen, aber ich habe das auch schon länger. Also das ist nichts, was spontan jetzt entstanden ist, sondern das begleitet mich schon länger und das war auch durchaus ärztlich schon auch im Fokus. Also dass die Ärzte gesagt haben, okay, das verstehen Sie, das haben Sie gesehen. Es gab auch schon mal eine 24-Stunden-Messung vor einigen Jahren. Aber natürlich immer mit der Botschaft, naja, okay, du bist jetzt jung, du bist sportlich, ja, dann das beobachten wir einfach mal. Wir schauen uns das mal an, wie sich das einfach entwickelt. Also keine Notwendigkeit da gewesen, was zu tun zu dem Zeitpunkt, aber ich wusste immer, da ist ein Thema. Genau deswegen hatte ich auch die Messwerte und wusste dann auch direkt nach der 24-Stunden-Messung jetzt beim Workshop, dass das nicht ganz die Realität ist, sondern ich hatte andere Werte, die ich aus dem Alltag einfach kenne. Deswegen war mir das so präsent.
Ja. Kannst du dich erinnern, wann so ungefähr das erste Mal das aufkam mit dem Blutdruck? Also wie viele Jahre läufst du damit so ungefähr rum?
Also ich weiß auf jeden Fall 10 Jahre, aber das ist natürlich ganz schwer, weil du ja, wenn du jung bist, da kommst du, wenn es dir gut geht, kommst du nicht auf die Idee, den Blutdruck zu messen, ehrlicherweise. Das ist ein Thema, das ich dann aus dem familiären Umfeld kannte. Deswegen habe ich das dann irgendwann mal getestet. Vielleicht war es auch mal bei einem Arzt, vor einigen Jahren. Aber es war nie so im Fokus, dass man da jetzt unbedingt ran müsste, sondern war da klar, das ist irgendwo da und das muss man beobachten. Wie sagt man so schön, hochnormal oder ist dann immer die Ausdrucksweise, die dann da gerne kommt.
Das ist die Seele.
Ja. Ja. Okay, und also jetzt zum Verständnis einmal. Also, und das heißt, du bist ganz normal zum Arzt gegangen, das war bekannt bereits.
Ja, ja.
Markus, warum denkst du oder wie denkst du jetzt darüber nach und warum bist du zum anderen Schluss gekommen, als jetzt die Ärzte, die potenziell vorher drauf geschaut haben, die meinten, lieber einmal beobachten lassen.
Ja, ich habe mir halt irgendwann die Frage gestellt, als ich so mein Präventivweg angegangen bin, wann verändert sich ein Blutdruck? Und ein Blutdruck verändert sich dann, also wenn ich einen erhöhten Blutdruck habe, muss ich gucken, woher kommt er. Wenn ich zusätzlich übergewichtig bin, dann ist ziemlich wahrscheinlich, woher die Ursache ist. Dann muss ich schauen, dass das Gewicht runtergeht. Dann nimmt man durchaus auch mit dem Blutdruck ab oder wird er besser. Es gibt andere Formen, sogenannte sekundäre Hypertonie, also hormonelle Veränderungen etc. Aber ich muss mir zumindest mal ein Bild machen, warum ist dieser Blutdruck hoch? Und vor allem bei einer Person, wenn ich die vor mir sitzen habe, die schlank ist, trainiert ist, Ausdauersport macht, also alle Punkte mitbringt, die eigentlich den Blutdruck nach unten bringen sollten. Und dann muss man sagen, okay, dann sollte eigentlich die Person einen normalen Blutdruck haben. Außer sie isst Unmengen an Salz. Ja, dann kriegt man es auch so ein bisschen hoch. Und für mich war eben irgendwann der Punkt, wenn ich keine anderen äußeren Ursachen habe, die ich verändern kann, die eine Person, die sonst augenscheinlich gesund ist, nicht mitbringt, aber trotzdem einen hohen Blutdruck hat, muss ich etwas dagegen tun, weil ich habe ja nichts mehr, was ich verändern kann über die Jahre, wo ich darauf warten kann, dann wird der Blutdruck besser. Mhm. Weil jetzt so ein bisschen übertrieben gesagt, auf was soll ich denn beim Florian warten? Also er wird nicht abnehmen oder soll er bitte auch nicht. Ja? Er wird nicht mehr Ausdauersport machen. Er hatte eine perfekte oder nahezu perfekte Ernährungsweise. Gut, wir haben dann hormonell nachgeguckt beziehungsweise gesehen, ob es da Auffälligkeiten gibt. Die gab es nicht. Damit sind so die Hauptursachen der sekundären Hypertonie vom Tisch. Wir haben zusätzlich dann gesehen, ob irgendwelche Durchblutungsstörungen, Nierenarterien etc. wären. Auch das war nicht. So, dann habe ich eigentlich die Hauptpunkte raus. Also wird sich nichts verändern, weshalb der Blutdruck runtergeht. Das Einzige, was man ihm dann noch zugute antexten könnte, ist, dass man sagt, naja, er hat vielleicht einfach eben einen Job, der wahnsinnig stressig ist und sein System so sehr hochfährt. Das Einzige wäre dann mal interessant zu sehen, was passiert am Wochenende oder im Urlaub. Da komme ich auch nochmal drauf. Insofern, ja, eine Komponente, aber ich kann ihm ja nicht sagen, kündige deinen Job und entspann dich den ganzen Tag auf dem Sofa. Ja? Das ist auch nicht schlecht. Aber so, das heißt, das ist die einzige Komponente, die übrig bleibt, auf die man hätte eingehen können, die aber nichts ist, wo ich sage, ja, jetzt gucke ich mal und warte mal. Weil es wird sich nichts mehr verändern. Ja. Und drum ist der Need bei mir so hoch gewesen, dass er sagt, wir müssen da was verändern.
Ja. Okay, also du sagst quasi, der eine Arzt sagt, lass uns das beobachten. Der beachtet nicht, dass es eigentlich nichts weiter, also dass alles, was weiter passiert, diesen Wert nicht verbessern kann.
Genau.
Das ist sondern eher, und es wird eher schlechter über die Zeit.
Genau.
Ja. Und Florian, wie war das für dich? Also als du hast mit Markus besprochen hat und dann Markus dir das so erzählt hat und meinte, wir gehen das jetzt an. War das für dich sofort klar oder dass man das so macht oder was war da die Gedanken bei dir im Kopf?
Ja, das ist ja, also natürlich musst du dich erstmal darauf einlassen, weil das ist erstmal ein ganz anderes Gespräch, das du führst, als dass du es vielleicht gewohnt bist bei einem Arzt, den du vielleicht als Hausarzt besuchst oder so. Das ist auch gar kein Vorwurf in diese Richtung, sondern wir haben ja einen großen Aufwand oder ihr habt auch einen großen Aufwand betrieben. Ne, Markus, wir sind ja, wie gerade beschrieben, ja sehr ins Detail gegangen und haben uns drumherum alles angeschaut. Das sind ja Dinge, die fairerweise vorher gar nicht stattgefunden haben. Ja, und da war für mich schon überzeugend, okay, wir haben jetzt ein Gesamtbild und dann wenn da die Lage so klar ist, dann müssen wir das auch machen. Da ist es eher für mich erleichternd zu sehen, ja okay, jetzt gehen wir es auch an. Ja, also wir schleppen das jetzt nicht im Hintergrund rum, weil für mich war auch klar, ich hätte nicht gewusst, was hätte ich jetzt im Alltag noch anders umsetzen sollen, um dem Thema irgendwie noch zuzutragen, um das besser zu machen. Und ganz im Gegenteil finde ich es eher erschreckend, wenn du im Hintergrund Dinge hast und du weißt um Risiken und du weißt auch, was das auslösen kann und du gehst es einfach nicht an. Du blendest es einfach aus. Von daher fand ich es eher gut, das dann auch jetzt wirklich anzugehen, zu sagen, wir packen es an, wir gehen, machen uns auf die Reise und gucken, dass wir das runterkriegen.
Ja. Also es war bei dir natürlich schon auch ein, es war jetzt kein schweres Gespräch, dir das beizubringen. Ja. Das muss man schon auch sagen. Du hast da, also man merkt dir an, da kommt aber auch der Sportler durch Sportler sind ein Stück weit so, also, oder auch ehemalige Leistungssportler, ich sage immer so ein bisschen wie so Soldaten, ja, den sagst du, das wird jetzt gemacht, das muss man machen und wenn der Weg ist, dass ich jetzt 10 Tage einfach durchlaufe, dann läuft man halt 10 Tage durch, Punkt. Ja? Und das war für dich halt schon sehr schnell klar, das ist ein Thema, das gehen wir jetzt an. Warum sage ich das? Weil für viele auch der Moment, dann Medikamente regelhaft einzunehmen, oft eine Hürde ist. Weil Supplements zu nehmen, funktioniert gedanklich bei sehr vielen sehr gut, weil das ist eben etwas, was ja so ein bisschen wie natürlich ist. Bei Medikamenten ist immer die Angst sehr groß vor Nebenwirkungen, dass das da eben etwas ist. Und eben auch der Punkt, das muss ich täglich nehmen. Und wir hatten es in einer Folge, ein paar Folgen zuvor auch schon mal gesagt, man muss ein bisschen gedanklich den Weg gehen zu sagen, ein Medikament ist etwas wie eine Art Supplement zu behandeln, was ich eben nehmen darf. Es ist interessanterweise in den skandinavischen Ländern, wenn man da in den Kliniken ist oder in den Praxen, ist meistens die Aussage, darf ich da etwas nehmen? Und in Deutschland ist oft die Aussage, ich muss etwas nehmen. Mhm. Also das ist ein anderes Mindset. Ja? Und ich meine, sonst, wir können eigentlich froh sein, dass wir Möglichkeiten haben, darauf einzugehen. Mhm. Weil sonst müsste man Florian jetzt sagen, ja schön, du machst alles perfekt, wirst aber dieses Risiko weiterhin haben und wir kriegen es nicht weg. Und wir haben eine Möglichkeit. Und wir kommen auf den Verlauf noch. Es hat sich bei Florian eben auch deutlich gezeigt, dass das ein Thema ist, weil sein Blutdruck eingestellt zu bekommen sich extrem hartnäckig gezeigt hat. Ja. Und darum ist es hier umso mehr, dass man da an dieses Thema ran musste. Und wie gesagt, das war bei dir sehr einfach, weil du diese Scheu vor der Einnahme von Medikamenten nicht hattest.
Ich finde diesen ganz wichtigen Punkt, was du sagst, und ich fühle mich ehrlicherweise auch überhaupt nicht als Patient in diesem Kontext. Mhm. Das ist auch ganz spannend. Oder als dass es eine Krankheit ist oder irgendwie, also für mich war das dann wirklich klar, und du hast den Sportler ja, du hast die Analogie ja hergestellt, das ist einfach so, der Körper ist ein hohes Gut und die Gesundheit ist ein hohes Gut, und wenn man das erkennt und weiß, was die Folgen daraus sind, wenn man das nicht angeht, dann ist das eigentlich eine klare Sache. Mhm. Ja. Von daher da findet natürlich viel im Kopf auch statt, und man muss sich das schon auch irgendwie bewusst machen am Ende.
Ja. Wie ging es dann weiter? Also nach diesem Gespräch, wie ging es dann bei dir weiter?
Ja, dann haben wir uns auf eine Reise begeben, weil das ist ja auch klar, das ist
dann
auch
nicht. Hat es mir heimgezahlt, sag ich dir.
Genau, dann ging das los. Dann haben wir für uns Dinge besprochen, also Schwerpunkte gesetzt, wo wir gesagt haben, da gehen wir ran. Das war unter anderem das Blutdruckthema, und haben dann uns sukzessive daran gewagt, das eben medikamentös in den Griff zu kriegen, nach unten zu kriegen. Mein Körper hat da am Anfang Markus da mal gezeigt, dass er nicht so einfach mitmacht, wie der Kopf dann das vielleicht will.
Ich habe deinen wahren Charakter kennengelernt.
Ja, es muss ja auch Herausforderungen geben.
So ist es.
Dann haben wir Schritt für Schritt versucht, was ist da wirklich das Beste, der beste Weg, um das auch verträglich zu machen, und sind jetzt auch an dem Punkt, dass wir sagen können, jetzt haben wir es auch geschafft, dass es in dem Rahmen ist, in dem es sein sollte.
Ja.
Ja.
Also es ist natürlich immer die Kunst dahingehend, einen Blutdruck zu senken, aber für den Betroffenen nicht zu schnell. Weil, muss ich vorstellen, wenn ich jetzt einen normalen Blutdruck zum Beispiel, sagen wir 115, so, und ich habe jemanden, der im Kreislaufschock ist, die haben meistens irgendwie einen Blutdruck von 80 oder 90 systolisch. Sprich, die haben ein Drop von 25 bis 30 Millimeter Hg, was die runtergehen. Wenn ich jetzt jemanden von 150 auf 120 bringen möchte, dann sind das auch 30 Millimeter Hg. Mhm. Das heißt, sein Körper ist einfach einen komplett anderen Druck gewöhnt. Wenn ich dem jetzt sofort nehme, dann kommt mir der Florian vom Sofa nicht mehr hoch, ja? Weil das sich für den Körper erstmal anfühlt wie ein Schockzustand. Damit muss man es schrittweise machen. Und bei ihm hat sich aber eben auch gezeigt, dass wir selbst, als wir mit dem ersten Medikament rein sind, niedrig dosiert, nahezu gar nichts verändert hat, und wir es dann eben sukzessive in der Dosierung gesteigert haben, sind dann relativ bald mit einem zweiten Medikament, also einer Kombination.
Lass uns gerne mal jetzt konkret auf die Sachen gerne eingehen. Mhm. Also wir sind gestartet mit Candesatan, also genau. Ein Blutdruckmedikament.
Mhm. Mhm.
Was ist da passiert?
Also Candesatan ist somit eins der gängigsten Blutdruckmedikamente, das du in der Primäreinstellung nimmst. Bedeutet, die Wirkweise, ganz einfach gesagt, ist, es verhindert, dass ein Stoff an die Rezeptoren der Gefäße binden kann, damit sich die Muskulatur des Gefäßes zusammenzieht. Mhm. Und durch das Zusammenziehen ist der Durchmesser kleiner des Gefäßes, und dadurch steigt der Druck. Mhm. Wenn es nicht kann, dann sagt man, geht der Druck runter. Da hat sich in niedrigen Dosierungen nahezu gar nichts verändert bei dir. Ja? Ja. Man sagt mittlerweile eigentlich von Leitlinien her, sollte man schon in der Ersteinstellung eigentlich sofort mit einer Kombination anfangen, also mit zwei unterschiedlichen Wirkstoffen, um da von beiden nicht so eine hohe Dosierungsstärke zu brauchen und eben zwei Komponenten zu haben, die den Druck runternehmen. Mhm. Bei ihm habe ich gesagt, ich möchte erst mal sehen, wie intensiv er reagiert oder nicht. Darum haben wir mit dem ersten begonnen. Nachdem sich da kaum was verändert hat, sind wir dann ziemlich schnell auf eine Kombination gegangen.
Die Kombination war Blutdruckmedikament.
Amlodipin.
Amlodipin, genau. Kam dazu.
Mhm. Amlodipin ist quasi ein sogenannter Calciumkanalblocker. Bedeutet, Wenn ich einen Kalzium-Einstrom und Freisetzung in der Muskelzelle habe, wird die angeregt, sich auch zu kontrahieren. Wenn ich diesen Kanal blockiere, habe ich diesen Einstrom nicht oder diese Kalzium-Auslösung nicht. Damit kontrahiert sich die Muskelzelle auch nicht. So, dementsprechend habe ich zwei unterschiedliche Wege, an die ich gehe, um die Muskelzelle des Gefäßes zu hindern, sich zusammenzuziehen. Da hatten wir den ersten leichten Effekt. Also da war man dann so ungefähr bei, ich glaube, so 145, 143, sowas um den Dreh im Schnitt, wo man sagt, naja, man sieht, es verändert sich was, aber wir sind einfach noch Galaxien davon entfernt, dass wir da am Ziel rauskommen.
Also wir kamen von 150 zu 90, kamen wir.
Genau.
Jetzt kommen wir von zwei Medikamenten auf 145 zu...
Ja, wir waren 85 oder sowas. Also da hat sich kaum was bewegt gehabt.
Und Ziel unter 120 zu 80 war unser Ziel. Okay.
Genau.
Das heißt, da ging es erstmal nicht voran. Nicht wirklich voran. Genau. Wie hast du das gemessen bei dir? Also du hast dann einfach immer mit der Manschette das jeweils gemessen?
Genau. Regelmäßig dann, um auch wirklich, sag mal, ein Tagesprofil zu haben, ist es dann schon auch sinnvoll, dann mal in verschiedenen Positionen im Tag das zu machen. Vor allem merkst du ja dann auch mal, nach dem Aufstehen ist die Situation für den Körper ein ganz andere als im Laufe des Tages, wenn du komplett unter Strom bist, im Zweifel. Also das ist genau, regelmäßig einfach messen und dann einen Report rausgezogen, dann sieht man ein sehr gutes Bild eigentlich auch.
Ja. Wie war bei dir so die Range? Also wenn du jetzt also morgens, mittags, abends, hast du da so einen generellen Trend bei dir immer schon erkennen können?
Man konnte das schon erkennen, dass morgens in der Regel niedriger ist als am Tag und abends, das kommt immer auf den Messzeitpunkt an, wenn du natürlich gerade aus dem vollen Tag kommst, ist es auch tendenziell höher, als wenn du es später machst. Und was auch auffällig war, dass es immer wieder Spitzen gab. Also du konntest ganz klare Spitzen auch aussehen, die wirklich auch mal deutlich drüber gingen. Das hatten wir auch über den Verlauf immer wieder gehabt.
Konntest du das bei dir selber dann mittlerweile auch dann merken? Also hast du selber ein Gefühl dafür entwickelt, jetzt könnte ich wahrscheinlich einen hohen Blutdruck haben?
Nee, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht?
Das war für mich eine spannende Erkenntnis. Ich dachte auch, jetzt okay, mal schauen, wie sich das auch im Körper verändert und so, aber überhaupt nicht. Also das ist ja eigentlich die spannende Erkenntnis an der Stelle. Also wenn man merkt ja viel im Körper.
Tut nicht unbedingt weh. Ne?
Ja, man merkt ja viel im Körper, wenn es einem vielleicht irgendwo nicht gut geht oder man sagt, hör auf deinen Körper, du wirst es schon irgendwie finden. Also in diesem Thema muss ich sagen, merkst du, also ich habe da überhaupt nichts gemerkt. Und das ist eigentlich dann auch die erschreckende Botschaft, weil das natürlich dann im Hintergrund irgendwo schlummern kann, wenn du das nicht weißt.
Das ist krass. Jetzt fragt sich vielleicht ein oder andere, also gut, jetzt hast du also etwas, was wir als irgendwie schlecht sehen, aber du meinst, du hast selber keine Symptome und eigentlich läuft auch alles gut. Vielleicht nur kurz als Einschub. Blutdruck von 150 zu 90. Was ist die Gefahr zu einem Blutdruck von 120 zu 80? Markus, nur ganz kurz einmal.
Also du hast einfach einen wahnsinnigen Anstieg des relativen Risikos.
Für was?
Für um eine potenziell tödlich verlaufende Erkrankung, also eine Herz-Kreislauf-Erkrankung wie Herzinfarkt, Schlaganfall zu entwickeln. Und man sagt, in dem Bereich allein von 120 bis 130 ist das relative Risiko um bis zu 30% bereits höher. Das heißt, alles über 130 bis 140 ist nochmal, da kommen wir so auf 40-45%. Und ab 150, ja, also da bist du fast bei 100 und mehr. Ja. Und dementsprechend muss man sich mal vorstellen, du läufst, ohne es zu merken, ohne zu wissen, in einem Bereich, wo du wirklich einem Risiko ausgesetzt bist, das da ist. Ja. Nicht nur irgendwie hergerechnet, sondern das da ist, mit einer Belastung deiner Gefäße, dass die darunter irgendwann zugrunde gehen. Ja. Und du fühlst dich völlig gesund dabei.
Ja. Okay, das nur ganz kurzer Einschub. Okay, das heißt aber auch, jetzt sind wir gerade bei der medikamentösen Behandlung davon. Wie ging es dann weiter? Oder wie was war dann als nächstes, um diesen Blutdruck zu bezwingen?
Na, wir haben uns erstmal gefreut und gesagt, okay, irgendwie ein bisschen was passiert jetzt hier, ja?
Ja.
In der Tat war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, also was mir nicht so ganz gefallen hat, waren eben diese starken Spitzen, die rausgingen, weil man gesehen hat, er ist allgemein auf einem Level zu hoch, aber schafft es eben trotzdem nochmal durchzuschießen. Was man an sich ganz gerne macht, ist als weiteres Medikament dann einen sogenannten Beta-Blocker mit hinzuzuziehen. Das hilft an entsprechenden eben den Beta-Rezeptoren. Man sagt meistens so, um eben diese Spitzen abzufangen, um so ein bisschen, ja, so Durchschlagskraft aus dem System zu nehmen. Das Problem ist aber, das kann zum einen so ein Energiedrop von so 20-30% nehmen. Also, dass man schon so am Tag sitzt und sich denkt so, naja, ist jetzt schon ganz nett heute so, ja, aber so die Energie aufzubringen, um, keine Ahnung, sich in einer Diskussion mal durchzusetzen, also so ein bisschen energischer zu sein, das wird einem quasi genommen. Ja, manche merken diesen Effekt gar nicht, aber manche schon. Und gerade aber auch bei Sportlern, wenn man da mit in den Beta-Blocker reingeht, die merken schon, dass ihnen Energie, also irgendwo ist wie so der Stecker gezogen. Ja? Die schaffen die Energie bis zum gewissen Grad hochzufahren und dann macht es einen Cut und dann geht nichts mehr weiter. Mhm. Das heißt, bei Jüngeren, die auch wirklich noch voll energetisch in die Leistung gehen, nehme ich relativ ungern Wetterblocker dazu, um diese Spitzen abzufangen, weil ich eben das andere Thema mit Energie noch mit berücksichtige. Ja. Zusätzlich kann Wetterblocker auch Potenzschwäche etc. machen. Jetzt habe ich ihm gesagt, ja, jetzt hat er 3 Kinder, das Thema ist durch. aber willst du natürlich jemanden auch nicht antun. Ja? Das heißt, wir haben dann geschaut, okay, wir müssen trotzdem diese Spitzen runterbekommen und wir müssen ja das ganze Level noch weiter herabsetzen. Sodass wir die Kombination, die wir hatten, weil sie ja einen ersten Nutzen gezeigt hat.
Also wir haben keine Beta-Blocker verwendet.
Wir haben keine Beta-Blocker verwendet, genau.
Aber das wäre so normalerweise der Weg.
Das wäre etwas, wo man gut drüber nachdenken könnte, gerade wenn man diese Spitzen hat, dass man das mit reinnimmt. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns jetzt diese Kombination, die bei dir erste Effekte gezeigt hat, lass uns die in der Dosierungsstärke so weit ausreizen, wie du es persönlich verträgst. Also sprich, kommen irgendwann Nebenwirkungen oder nicht? Und wir sehen, was macht der Blutdruck. Und sind damit eben in der Dosierung von Candesartan und dem Amlodipin eben im Verlauf dann sukzessive gesteigert und dann auch wirklich am Ende in der Maximaldosis von beiden angekommen. Okay. Und selbst da war es dann eben auch so, dass wir immer noch nicht von den Werten dort waren, wo wir hin wollten.
Also, widerstandsfähig.
Ne? Widerstandsfähig,
ja, das genau. Ist lange geprobt. Ja.
Man muss dazu sagen, also du hast ja erzählt von den Messwerten. Mhm. Er hat es halt wirklich auch genial gemacht. Also ich habe halt wirklich Listen gehabt von ihm. Nein, ich habe nicht Listen bekommen. Ich habe Excel-Tabellen bekommen mit einem grafischen Verlauf. Also das ist natürlich mustergültig aufgearbeitet gewesen. Ja? Und du hast dann auch gesehen, ab wann haben wir die Dosierung gesteigert und dann eben in einer Timeline gesehen, wann verhält sich was. Das war mega zu sehen, weil man dann eben sehr, sehr fein darauf eingehen konnte. Sodass wir aber gesagt haben, gut, wir sind jetzt immer noch nicht da. Beim Florian war der Vorteil, dass er, jetzt berichtige mich, falls ich falsch liege, aber das Runterziehen des Blutdrucks nicht so stark gemerkt hat. Also wir hatten schon andere, wo wir gesagt haben, okay, wenn ich irgendwie da sitze und Beinpresse mache und aufstehe, dann muss ich mich erstmal festhalten für 10 Sekunden, bis mein Kreislauf wieder kommt. Ja? Mhm. Das ist dann ein Ticken zu streng. Ja? Mhm. Da muss man natürlich zurückrudern. Aber so, dass man gesagt hat, gut, du hast es bisher vertragen, wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen. Wir haben beide Medikamente in maximaler Dosierung. Also, was bleibt uns übrig? Drittes draufhauen. Okay. Ja? Und dann ist es eben in der Tat so, wenn ich mehr als so, man sagt so 4 Blutdruckmedikamente in voller Dosierung laufen habe, spätestens dann sollte man sich eben über eine sekundäre Hypertonie Gedanken machen.
Was heißt das?
Das ist eben Gründe, warum ein Blutdruck erhöht sein kann, die jetzt nicht genetisch familiär zum Beispiel sind. Eben diese Veränderung der Nierenarterien oder hormonelle Geschichten. Das war jetzt in seinem Fall sehr angenehm, weil wir das ja im Vorfeld alles ausgeschlossen hatten. Das heißt, wir konnten sagen, wir müssen jetzt auf nichts weiter Rücksicht nehmen, dass der Hund noch woanders begraben ist, sondern wir konnten einfach freien Gedankens in der Dosierung und in der Medikation weiter hochgehen. Und haben dann eben ein drittes Medikament dazu genommen, ein sogenanntes, also HCT heißt es, Hydrochlorothiazid, ein sogenanntes Diuretikum, also ein wassertreibendes Medikament, das eben in entsprechender Dosierung auch einen blutdrucksenkenden Effekt hat und der ist an sich auch gar nicht so schlecht und siehe da, auch hier haben wir bisher nur die Hälfte der Maximaldosierung benötigt, das hat dann schon gereicht, aber also man hat gesehen, dass der Blutdruck nochmal ein gutes Stück runtergegangen ist. Und dann kam eigentlich der interessanteste Punkt auch so für uns, weil wir dann in eine Zeit kamen, wo Florian Urlaub hatte. Ja. Und er die Werte im Urlaub weitergemessen hat und dann aber auch wirklich wieder, als er normal nach dem Urlaub im Job war. Und wir hatten ihn dann auch da vorm Urlaub so auf einem Wert so von 100, ja, 125, so im Schnitt war es. Also du warst jetzt noch nicht 100% perfekt um die 120 und niedriger, aber so über die 125 ist er kaum mehr drüber. Im Urlaub hattest du Werte von so 105 bis 110, glaube ich, so also im Schnitt.
Deutlich geringer.
Und man hat halt wirklich gesehen, wie stark der Druck runtergeht, wenn bei ihm der Druck runtergeht. So. Und dementsprechend da haben wir dann gesagt, okay, pass auf, wenn wir jetzt in der Dosierung noch weiter höher gehen würden, dann laufen wir Gefahr, dass wenn er Momente hat, wo er irgendwie in Entspannung kommt, dass er dann zu stark abfällt vom Druck. Mhm. Und darum haben wir es jetzt auf dem Level gelassen, weil wir gesagt haben, okay, er hat seinen Job, man sieht, dass sein System hochfährt, wenn er gefordert wird. Das fangen wir jetzt gerade ab. Wir haben aber genügend Puffer nach unten, wenn er Entspannungsmomente hat. Bedeutet, dass wir jetzt quasi noch den Hebel nehmen, dass wir sagen, wir müssen gucken, dass er Möglichkeiten bekommt, zumindest kurze Mini-Pausen im Job zu haben, wo er einfach von seiner Sympathikus-Aktivität, also seiner Nervenaktivität, die er so Fight and Flight, sagt man immer, schießt, dass er den Sympathikus runterfahren kann und kurze Momente bekommt, wo der Parasympathikus übernimmt, um das Stresslevel runterzufahren. Dass wir quasi die letzten paar Millimeter HG, um es perfekt zu haben, jetzt eher über eine, ja, so eine Art meditative Komponente unter Tag mit reinnehmen, um eben den Puffer zu halten, dass wenn er völlig entspannt ist, dass es nicht zu niedrig geht.
Okay, und damit sind wir jetzt gerade bei einem Wert von 115 zu 75 im Durchschnitt. Oder wo ist da?
So in etwa, ja, genau. Zwischen 115 und 120. Und ich glaube, der letzte Punkt ist wirklich wichtig, weil den haben wir ja auch begleitend schon mit reingenommen. Immer die Frage, ja, Sport war ja auch Teil meines Lebens vorher schon und auch Ausdauersport. Das habe ich nochmal intensiviert in der Zeit auch, habe das nochmal hochgefahren. Aber auch, das sind so Kleinigkeiten im Alltag, die du einfach umstellen kannst. Also das sind dann schon Dinge, die musst du schon bewusst in deinen Ablauf reinnehmen. Die sind nicht so natürlich. Also dass du nicht deinen Laptop zuklappst und aus dem Thema kommst, aus dem du gerade bist und dann weiterspringst in den Familienalltag und eigentlich noch in beiden Welten gedanklich unterwegs bist. Einfach mal bewusst einen Cut zu machen, zu sagen, jetzt einfach mal kurz durchatmen und die Gedanken mal sortieren. Das hilft oft auch schon, um da so ein bisschen Ruhe reinzukriegen, das ganze System. Ja, das sind auch so Dinge, die ich da mit reingebracht habe, um einfach ein bisschen mehr den Druck rauszunehmen, ja, am Ende des Tages.
Ich find das total spannend, da würde ich jetzt einmal auch gerne kurz noch tiefer mit reingehen, weil das ist ja, also wir wollen ja Performance, wir wollen ja gut funktionieren und auch Verantwortung schultern. Und jetzt, also mir geht es sehr, sehr ähnlich wie bei dir, auch in der Familie Bluthochdruck, auch irgendwie, aber jetzt auch nicht die Option, dass man sagt, jetzt wandere ich nach Bali aus und sagen, lebt da für immer.
Zumindest noch nicht, ja.
Noch nicht. was ist deine Routine? Also wie regulierst du dich selber auch runter in solchen Momenten mit einem anspruchsvollen Job und mit einem anspruchsvollen Alltag?
Ganz viel. Und das ist natürlich Typfrage am Ende auch. Bei mir persönlich hat es ganz viel mit Planung auch zu tun. Dass es nicht alles zu sehr, zu spontan irgendwo reinkommt und dich dann irgendwie in den Stress versetzt, sondern da auch ein eigenes System zu haben, arbeite mit To-Do-Listen, um da einfach mehr Struktur reinzugeben in den Tag und auch bewusst Dinge auch zu priorisieren. Das wird ja nicht anders gehen. Du kannst zwar immer alles jonglieren und alles nehmen, wie es kommt. Das wirst du auch durchhalten und das wird auch immer gut aussehen. Du tust dir aber da selbst auch keinen Gefallen. Das ist nicht nur in dem Thema, wenn wir jetzt über Gesundheit sprechen, sondern auch, wie du die Dinge erledigst am Ende des Tages. Also welche Qualität du überhaupt da an den Tag legen kannst. Deswegen schon auch manchmal ganz wichtig, dass du dir eine eigene Struktur an den Tag gibst und Dinge auch bewusst blockst, wenn du da Freiraum am Ende brauchst, die so strukturierst, dass es auch machbar ist, auch für die Qualität, die du brauchst. Das sind Dinge, die mir helfen, einfach ein bisschen Struktur reinzubringen und nicht zu sehr zu jonglieren und spontane Dinge zu haben. Die wirst du natürlich im Leben immer haben, im Job wie auch in der Familie. Ja. Aber das einfach ein bisschen bewusster anzugehen.
Und also du schaffst ganz bewusst einfach Strukturen, dass es nicht alles spontan und auf Zuruf passiert.
Genau. Das ist ja auch jetzt gerade, wenn wir über Routinen sprechen, immer so ein Punkt. Also ich diskutiere morgens ungern mit mir selbst, ob ich jetzt irgendwas mache, ob ich dafür eine Motivation habe, auch jetzt beim Sport. Also das ist ein klassisches Beispiel. Für mich gehört Sport ganz klar auch eingeplant, weil dann machst du es auch. Ich möchte nicht morgens mit mir diskutieren, ist es jetzt der richtige Tag für einen Lauf oder nicht. Das steht fest im Kalender, so wie andere Dinge auch. Und das hilft mir natürlich, dass der Tag schon auch per se eine Struktur hat einfach. Und dann mache ich es halt auch.
Ja.
Das ist schon auch für mich ein wichtiger Punkt, ja, in meinem Job. Weil ansonsten, wenn du den Kalender nicht füllst, der fühlt sich sowieso irgendwie mit anderen Themen, auch im Privaten. Und aber dann vielleicht mit Dingen, die nicht so eine hohe Priorität eigentlich haben sollten.
Das heißt, wenn deine Sporttermine, packst du zum Beispiel wirklich in den Kalender rein mit Vorlauf?
Genau. Ja.
Wie viel Vorlauf hast du da meistens?
Ja, ich schaue meistens, also gar nicht so sehr so weit voraus, sondern ich schaue in der Woche vorher rein, wann passt es auch rein. Ne? Das ist ja in so einem Job, hast du natürlich auch vielleicht mal Dienstreisen oder irgendwie, das muss ja auch in den Alltag reinpassen. Also nichts ist perfekt und nichts wirst du perfekt lösen und du wirst auch nicht immer die perfekte Woche haben. Aber ich schaue mal einfach an, wo sind die Freiheiten, wo passt das rein? Unter der Woche morgens, mal früh morgens meist, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, das ist ein guter Zeitpunkt oder auch am Wochenende. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der mitten am Tag oder abends Sport treibt, sondern das muss wirklich dann auch erledigt sein, morgens früh, hast du die beste Energie und dann geht es danach los. Das ist, also das hilft mir einfach so ein bisschen Klarheit zu haben, dass es wirklich stattfindet und dass du nicht mit dir selbst immer wieder ringen musst, wenn du morgens aufstehst, ist das jetzt wirklich heute angesagt oder nicht?
Ja, also sagen wir auch immer, dass also Sport behandle das wie einen beruflichen Termin, ne? Weil es so, so wichtig ist für deine Fitness und am Ende die eine Stunde Sport dich ja auch mental so viel klarer macht, dass es wahrscheinlich sogar die sonstigen Stunden, also die eine Stunde, die du Arbeit dazu gewinnst, durch Sport auszutauschen, macht dir wahrscheinlich einfach auch bessere Qualität der Arbeit. Deswegen.
Und es kann auch sein, dass es, ich meine, das ist immer die Frage, für wen ist das was? Also ich brauche das einfach, ich kenne das aus dem Sport, aber auch nicht anders. Also wenn du ein Ziel hast und wenn du auf irgendwas hinarbeitest, dann musst du dir da eine Struktur geben. Dann muss ja für dich auch klar sein, wann machst du auch was. Dann ist es nicht so eine Gefühlssache. Ja. Also für mich hilft das total.
Ja. Ja. Wir gehen nachher noch mal auf deine anderen sozusagen Systeme und Routinen ein. Da sind wir auch sehr, 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 sehr gespannt drauf. Aber um es einmal kurz zusammenzufassen, was wir jetzt über diesen Workstream Blutdruck gemacht haben. Also wir haben festgestellt, hier ist einfach ein Thema. Das ist ein variables Thema, das davon abhängt auch, wie aktiviert du einfach grundsätzlich bist. Und dann habt ihr eben gemeinsam die Entscheidung getroffen, wir wollen dieses System grundsätzlich vom Blutdruck runterfahren, aber gleichzeitig können wir nicht darauf verzichten, dass sozusagen du diese Aktivierung hast und auch dieses anspruchsvolle Umfeld hast. Und weil du schon in vielen Bereichen so gut optimiert warst, haben wir eben direkt mit einer medikamentösen Therapie angefangen. Da eben durch verschiedene Runden deinen perfekten Medikamentenmix sozusagen gefunden. Und dann, nachdem das eben eingestellt wurde, festgestellt, okay, wir müssen uns diese Range beibehalten. Es gibt einen entspannten Florian, der ist schon perfekt eingestellt. Es gibt einen angespannten Florian, der ist vielleicht leicht drüber. Und anstatt dann nochmal Medikamente draufzupacken, habt ihr dann beschlossen, eben mehr Struktur in den Alltag reinzubringen, um einfach das System auch so durch Lebensstilanpassung nochmal runter zu regulieren. Das ist einfach so.
Ja, genau.
Vielleicht Frage einmal jetzt, hättest du jetzt auch das einfach nur das letzte Medikament nehmen können und die anderen zwei rausschmeißen können, die nicht
funktionieren? Nicht gerecht.
Nee. Aber die haben ja nichts gebracht, die ersten beiden, oder?
Doch. Die führen bereits, also die haben ja zum einen das Niveau schon ein Stück weit runtergebracht. Zwar noch nicht so weit,
wie man möchte. Das erste aber gar nicht.
Das erste in der niedrigen Dosierung nicht.
Ah, okay. Ja.
Wären wir nur bei einem geblieben und wären in der Dosierung maximal gegangen, hätten wir sicherlich auch einen leichten Effekt bekommen. Auch nicht so viel, wie wir gewollt hätten, aber ein erster Effekt wäre da gewesen. Und du brauchst quasi... Ja, es gibt schon mal, dass du sagst, würde ich das andere einzeln nehmen, ist es der Lucky Punch und ich habe mehr Effekt. Wahrscheinlich hätten wir mit dem einen angefangen, hätten wir am Anfang mehr Effekt gesehen, aber auch nicht ausreichend, sicherlich nicht ausreichend dahingehend. Und du brauchst quasi die verschiedenen Komponenten, die dann dem Körper die Möglichkeit nehmen, darauf einzuwirken.
Okay, verstanden. Und wie merkst du es im Alltag, dass du jetzt irgendeinen Blutdruck hast?
Nee, überhaupt nicht.
Ja, das ist natürlich stark.
Ja, also ich habe da überhaupt keine, deswegen meine ich ja, das ist für mich jetzt, also nach wie vor, ich habe das vorher nicht gemerkt und jetzt auch nicht. Bin leistungsfähig wie vorher auch, Vollgas. Also passt
also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil die meisten kommen dann und sagen, ja, aber pass mal auf, klar hat der einen hohen Blutdruck, wenn er im Job Gas gibt. Ja? Und oder wenn er Sport macht oder so. Ja, natürlich, dafür ist unser Kreislauf ausgelegt, dass wenn ich mehr Leistung bringen muss, geht der Blutdruck hoch, weil ich einen anderen Durchsatz in meinem Körper brauche. Und es geht auch nicht darum, jemanden unter, wenn er Performance bringt, ihm gar nicht mehr die Chance geben zu können, dass er hochreguliert. Ja? Sprich, wenn wir jetzt, wenn er jetzt irgendwie irgendeinen Abgabetermin voll Calls und sonst was ist, wird er sicherlich auch mit den Medikamenten, wenn wir in der Hochzeit am Tag messen würden, kommst du bestimmt auch auf 130 oder 32 hoch. Ja? Wenn er Sport macht, hat er auch einen Druck von 135. Ja? Aber davor hätte er halt dann einen Blutdruck vielleicht von 200 gehabt unterm Sport und eben nicht von 135. Bedeutet, der Körper kann trotzdem hochregulieren, er kann sich weiterhin mehr versorgen, wenn er es braucht, aber er läuft eben sonst nicht mehr in den gefährlichen Bereichen. Und darum geht's.
Klar. Also das Durchschnittsniveau in einen grünen Bereich aus einem roten Bereich.
So ist es, genau.
Wie häufig ist so ein Fall, meinst du? Also was wir jetzt durchgesprochen haben? Jemand, der unbemerkt in einem nicht so, also einen roten Bereich einfach läuft?
Also jetzt ehrlicherweise so hoch wie bei Florian ist es nicht so häufig, aber so um die 130 oder so am Tag über um die 130 zu takten, also würde ich sagen, ist wahrscheinlich sogar 50%.
Bei jemandem, der fit ist und bei jemandem, der vielleicht noch nicht so fit ist, da ist
es. Ist fast immer.
Okay, also jemand, der fit ist, hat also und hochtaktet, das ist sehr, sehr häufig, siehst du. Jemand, der vielleicht noch unfit ist, vielleicht ein paar Gewichtsthemen hat, nicht so viel Sport macht. Da ist eigentlich fast überall ein
also jemand, der ein bisschen Übergewicht oder ein bisschen mehr Gewicht hat, unfit ist, selten jemand, der mit einem Druck von weniger als 127, 128 so im Schnitt kommt.
Ja.
Selten.
Okay. Ah, spannend. Okay, also es betrifft echt ganz schön viele Leute. Und nicht nur und
genau. Da wiederum, klar, da bin ich jetzt oder wäre ich bei meinen Kollegen mit, wo man sagt, wenn ich das bei jemanden sehen würde, würde ich sagen, pass auf, wenn du jetzt mal mehr Ausdauer machst und wenn du jetzt ein paar Kilo abnimmst und du liegst so im Schnitt aktuell bei 127, 128, wenn du die anderen beiden Themen durchexerzierst, dann wirst du kein Blutdruckthema haben. Ja, also da kann man dann schon sagen, jetzt, wir geben dir mal noch 3 Monate Zeit, gehen die Themen an. Wenn die sich verändern, machen wir in 3 Monaten wieder. Und wenn es sich verändert hat und der Blutdruck immer noch hoch ist, dann müssen wir es angehen. Aber oftmals kriegst du es eben damit wirklich, wirklich vom Tisch, das Thema.
Ja. Und vielleicht abschließend zu dem Thema, Florian, wie war es bei dir? Was war für dich so das größte Learning aus diesem Prozess bei dir selber?
Ja, also erstmal lernst du natürlich unfassbar viel über die, ja, über diese Hintergründe, diese medizinischen Hintergründe, weil das vorher auch gar nicht so bewusst ist. Das ist super spannend erstmal, finde ich. Aber du lernst natürlich auch viel über dich selbst, weil du am Ende auch, wenn du jetzt in Bewegung bist, ne, und was dann dahinter steht, auch im Blutdruck, wie du das gerade gesagt hast, wo fährst du hoch, wo fährst du, wo taktest du vielleicht einfach auch höher am Tag. Das ist ja schon was du dann durch diesen Prozess auch bewusster nochmal wahrnimmst, was du eher so im Alltag einfach auch so ja dann liegen lässt. Und das finde ich auch schon mal wichtig, einfach für sich selbst zu verstehen. Wann gibt es vielleicht auch Momente, das siehst du meist auch an den Tagen vorher schon, dass die so werden, mit Ausnahme von wenigen Überraschungsmomenten, die natürlich immer wieder da sind im Alltag. Aber du siehst Tagen vorher schon an, ob die tendenziell voll sind und schwierig oder und dann kannst du natürlich auch bewusst gegensteuern. Vielleicht sagen, okay, da mache ich bewusst mal wirklich einen Ausdauerlauf hinten dran und dann laufe ich das frei. Ne? Also man kann ja auch viel gestalten am Ende. Das war für mich nochmal das Learning, einfach bewusster mir die Themen auch vorher anzuschauen, weil du weißt es am Ende auch, wie so Tage dann am Ende auch ablaufen und wie du auch wo reagierst. Also was macht dich vielleicht persönlich auch, was strengt dich an, was stresst dich auch und was ist vielleicht gar nicht so schlimm, was vielleicht andere wiederum stressen würde. Ja. Also da kennt sich ja jeder am Ende auch selbst am besten. Da habe ich viel gelernt in der Zeit, weil natürlich da ein Fokus drauf war und weil wir immer wieder geschaut haben, wo dran liegt denn das jetzt eigentlich? Also wenn wir diese Kurven sehen, warum war da an diesem Wochenende, war das jetzt entspannt und an dem anderen nicht? Was war da eigentlich? Und warum sind die Werte da so hoch? Und dann fängst du natürlich an, die Dinge zu hinterfragen und zu überlegen, was an welchen Themen könnte es liegen oder
so die
an welchen Personen oder
Nein, also
das war super lehrreich. Einfach dadurch, dass wir den Fokus darauf hatten und die Werte auch gesehen haben in der Zeit, diese Kurven und das einfach mal zu hinterfragen. Ja. Urlaub war super entspannt. Also das ist so auch, das
also
ist super, dass man super wirklich runterfährt und, ja. Und also ja.
Spannend. Okay, Blutdruck, einmal an dem Workstream haben wir jetzt einen Haken dran gepackt. Wir haben noch einen zweiten Workstream bei dir gehabt, und zwar das Cholesterin-Lipoprotein klein a.
Ja.
Wie ging es da? Also wusstest du davon schon Bescheid oder war das was Neues für dich, dass du da ein Thema hast?
Also es war für mich neu. Lipoprotein klein a kannte ich vorher auch nicht. Also willkommen. Das ist jetzt kenne ich's. Das ist ja das finde ich in der Tat. Will gar nicht so negativ einsteigen, aber das finde ich schon fast erschreckend, dass man das so wenig kennt und dass das am Ende, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie wichtig dieser Marker eigentlich am Ende ist für eine Risikobestimmung, dass das doch auch so wenig im Fokus ist. Mhm. Und nee, kannte ich vorher nicht. Ich wusste auch nicht, dass ich da ein Thema habe, weil ich für mich immer so diesen Gedanken hatte, also ich treibe super viel Sport, bringe da Leistung, Ernährung habe ich für mich auch mal irgendwann, das war auch ein Prozess, sukzessive so umgestellt, dass ich schon auch das Gefühl hatte, ja, da gibt es mal Tage, da läuft das irgendwie komplett schräg, klar, das ist so. Aber im Grunde 80-20 läuft das so durch und ist ordentlich, gesunde Ernährung. Deswegen war das für mich schon überraschend erstmal, dass da überhaupt so ein Thema ist.
Ja, spannend. Markus, du hast mir mal den Satz gesagt, der hat sich bei mir wirklich eingeprägt. Als du auf der Intensivstation warst, meintest du, jeder junge Mensch mit einem Herzinfarkt reingekommen ist, hat ein erhöhtes Lipoprotein.
Also kannst nicht sagen jeder, aber wirklich fast jeder, der jung war und mit einem Herzinfarkt kam, konntest du eigentlich von ausgehen, oder du konntest zumindest Wetten machen, ob da eine Erhöhung ist oder nicht, weil es schon sehr, sehr häufig vorkam.
Ja, ja. Jetzt, wenn man hier zuguckt, also Florian, du siehst weiter davon entfernt, sowas zu haben, kann man sich gar nicht vorstellen als Person. Ne? Du warst in der Bestandsaufnahme, haben wir festgestellt, also dein LP klein a war bei 59 Milligramm pro Deziliter. Wir sagen immer, alles über 30 ist zu hoch. Korrekt, Markus?
Genau, also du hast ab 30 und mehr beginnt es quasi, dass durch das LPA ein erhöhtes Risiko für eben diese Herz-Kreislauf-Erkrankung oder die Entstehung dieser Herz-Kreislauf-Erkrankung losgeht. Du hast nochmal einen größeren Hebel ab 50 und mehr. Also da nimmt das Risiko nochmal deutlich zu. Mhm. Und es wird nochmal deutlicher, nicht nur so sehr das Lipoprotein A oder die Erhöhung des Lipoprotein A, sondern je höher das ist, desto relevanter wird es, wie viele andere Risikofaktoren hast du noch. Mhm. Und da war eben der Punkt, dass wir aufgrund dieses erhöhten Lipoprotein A haben wir bei ihm ja den Blutdruck noch mit drin gehabt. Und das ist eine Kombi, wo man sagt, Vorsicht, damit hebel ich mein Risiko deutlich höher.
Ja. Okay, also, okay.
Und was bei ihm interessant war, war eben, dass er eine, ja, man sagt, an sich eine positive Familienanamnese bedeutet, also wenn einer der Angehörigen ersten Grades, also sprich Eltern, unter 60. Lebensjahr einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten, dann wird es offiziell als familiäre Vorbelastung betitelt. Man muss aber eigentlich einen Schritt weitergehen und sagen, Vorsicht, gibt es denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei mir in der Familie überhaupt? Mhm. Und dann mal den Schritt weiter zu gehen, wenn ja, woher könnte das kommen? Mhm. Und bei ihm war es eben so, dass der Großvater ein Herzinfarkt hatte. Und warum ist mir das wichtig, den Schritt weiter vorzugehen? Da kann ich aus meiner eigenen Historie mit sagen, dass mein Großvater am Herzinfarkt verstorben ist. Bei dem hat jeder gesagt, der hat eine fränkische Wirtschaft geleitet und da hat jeder gesagt, mein Gott, der ist übergewichtig, der hat halt abends mitgetrunken, der hat auch geraucht, der hat alles dafür getan, dass er seinen Herzinfarkt hat. Mein Vater hat nie geraucht, hat nie getrunken, war schlank, war Leistungsturner. Ich weiß, wie meine Mutter gekocht hat, also da war jetzt auch nicht, wo man sagt, ja gut, der hat das Fränkische weitergeführt. Aber mein Vater hatte als aus anderen Gründen das dazu kam, dass er dann eben auch einen Herzkatheter mal bekommen hat, also mal die Gefäße angeschaut, am Ende eben eine Blutversorgung von genau noch 2% und hatte Gefäße, die ausgesehen haben wie eigentlich, wenn er die Wirtschaft geleitet hätte, wie mein Opa so, ja, wo wir auch gesagt haben, stopp mal, da gibt es eine familiäre Komponente drin, ja, und dementsprechend muss man einfach mal hellhörig werden, wenn es in der Familie da irgendwas gibt. Und wenn man jetzt mal die Historie durchgehen würde und sagt, okay, wir haben beim Florian ein erhöhtes Lipoprotein A, das ist ein genetischer Marker, das heißt, den hat er von irgendwem aus seiner Familie. Und wenn man jetzt mal Vater und Großvater das bestimmen würde, sehr wahrscheinlich, dass es aus der Linie dann kommt und da der Ursprung mitliegt. Ja. Hm. Kann natürlich auch sein, dass der Opa da irgendwie Vollgas gegeben hat und es kommt von der mütterlichen Seite her. Dann. Aber an sich, also von der Wahrscheinlichkeit her ist es relativ hoch. Ja. Okay. Und darum muss man sagen, pass auf, Junge, du hast ein erhöhtes Lipoprotein A, du hast ein Blutdruckthema, du hast in der Familie etwas. Es schreit eigentlich alles in die Richtung, dass du definitiv ein erhöhtes Risiko dafür hast.
Ja, ja. Und okay, und dazu kam dazu noch, dass also LPA genetischer Wert. Jetzt haben wir auch noch die Cholesterinwerte da bestimmt. Einmal das LDL-Cholesterin, das so das alte schlechte Cholesterin ist. Und das Apolipoprotein B, was das neue schlechte Cholesterin ist. Bei beiden warst du außerhalb der Range, das war quasi rot markiert. Einmal 127 Milligramm pro Deziliter LDL und 97 Milligramm pro Deziliter ApoB.
Da muss man dazu sagen, die Range ist ein bisschen angezogen. Es ist jetzt nicht die klassische
Leitlinien-Range. Das ist unsere Longevity-Range. Genau. Also nicht krank, sondern langfristige Gesundheit.
Genau, ganz genau. Auch angesetzt an den Punkt, wenn ich ein erhöhtes Lipoprotein A habe, wo sollte ich quasi sein, dass man nur die Trendschärfe hat.
Ja. Okay. Und okay, das heißt, dann kam das zurück, rot im Dashboard. wie hat sich das angefühlt? Was war da so im Kopf los bei dir?
Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied zu dem Thema, was wir vorhin besprochen haben, weil bei dem Blutdruckthema wusste ich irgendwo, da ist was und das war für mich klar, dass das irgendwie ein Thema sein könnte. Das war für mich schon jetzt hier überraschend. Zum einen, weil ich diese Marker vorher überhaupt nicht kannte. Cholesterin hat man schon mal gehört, aber schreibt man eher, finde ich, so ab, so, ja, das ist ja irgendwann mal, klar, kommt das halt, wenn man vielleicht älter ist, also da ist es irgendwann ein Thema. Aber wer jung ist und Sport treibt, da kann das ja, das kann überhaupt kein Thema sein. Ja. Also war für mich schon überraschend und eher der Punkt, wo ich mich erstmal drauf einlassen musste, gedacht habe, ja, okay, was ist das jetzt? Was steckt dahinter? Kann man das irgendwie anders lösen? Auch das haben wir diskutiert. Nur ja, auch da die Frage, was willst du jetzt da? Wie willst du das? Also A, dieses Lipoprotein A, klein A, kannst du sowieso nicht ändern. Ja. Da kannst du nichts dran machen. Mhm. Und wie kriegst du jetzt diese übrigen Werte noch runter? Was? An was willst du noch schrauben, um das wirklich zu verbessern? Ja. Da gibt es jetzt nicht so viele Hebel bei mir, weil das halt alles schon relativ, zum Glück relativ gut schon aufgestellt war, auch was Ernährung angeht etc.
Ja. Ja, und in solchen Fällen schrillen natürlich bei dir, Markus, sozusagen die Alarmglocken, weil du sagst, hier sind die Werte zu hoch mit den Risikofaktoren und aber auch gut angepassten Lebensstil, hier müssen wir jetzt ran. Und was habt ihr dann gemeinsam entschieden loszulegen?
Gut, da war es dann der Punkt, dass wir eben, wie du es schon gesagt hast, wir sind da relativ schnell in eine Sackgasse gekommen und gesagt, du hast eigentlich nichts, was du jetzt verändern kannst, was diesen Wert noch runterbekommt. Wir müssen aber eigentlich mit dem Wert, mit dem Cholesterinwert niedriger kommen, damit das Thema, diese mikroentzündlichen Prozesse durch das Cholesterin an den Gefäßen für ihn kein Thema wird. Ja. Und wenn er schon Sport hat, wenn er ein normales Körpergewicht hat, wenn er eine super Ernährung hat, dann habe ich hier keinen Hebel mehr, um das zu verbessern. Damit waren wir auch hier an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen das Ganze mit Medikamenten entsprechend einfach runterdrücken. Da macht man es ein bisschen anders als beim Blutdruck. Also da fängt man mit einem Medikament an und das klassischste und wirklich eigentlich effizienteste Medikament ist ein sogenanntes Statin. Also wir haben bei ihm Rosuvastatin genommen in der niedrigsten Dosierung. Ich fange immer in der niedrigsten Dosierung an, egal wie hoch das Cholesterin ist, um auch hier zu sehen, wie gut reagiert der Körper drauf und ob man irgendwelche Nebenwirkungen hat. Denn beim Statin muss man wissen, es kann zum einen Veränderungen in den Blutwerten machen. Also es kann einen speziellen Muskelwert, der zeigt, ob Muskelzellen in Anführungszeichen kaputt gehen. Ob der ansteigt, das können die Leberwerte leicht ansteigen. Das dürfen sie zu einem gewissen Grad. Das ist dann quasi dann das neue Normal Null von dem Betroffenen. Aber das muss man einfach mal sehen, wie stark ist da denn eine Dynamik. Was die Statine durchaus machen können, ist so eine gewisse Müdigkeit in der Muskulatur oder auch ein vermehrtes Krampf bilden. Da ist die Datenlage zwar eigentlich so, dass das eher etwas weniger häufig auftritt, als ich es in der Praxis sehe, weil ich schon häufig habe, dass die Patienten, die ich darauf einstelle, auf ein Statin kommen und sagen, sie merken, dass es sich einfach anders anfühlt oder Krämpfe haben oder eingeschränkt sind. Ich nehme selber ein Statin, ich kann das komplett nachvollziehen. Also bei mir ist es wirklich dosierungsabhängig. Ich merke das an, wenn ich eine Pause von einer Woche mache, habe ich gar nichts in dem Moment. An dem Tag, wo ich es nehme, merke ich, dass ich leichter einen Krampf beim Sport bekomme. Mhm. Und das geht bis zu einer gewissen Dosierungsstärke und ab wenn ich den Punkt überschreite, dann bleibt mir der Unterschenkel am Oberschenkel hängen, so ungefähr. Ja? Mhm. Dementsprechend, also für mich ist das schon ein Thema, das da ist. Ja? Aber nichtsdestotrotz, man fängt niedrig an und schaut einmal, wie ist die Verträglichkeit, wohin geht die Reise? Und macht so nach knapp 6 Wochen, macht man dann einmal eine Blutkontrolle und sieht.
Okay, und das Ziel, das du erreichen möchtest, ist den Effekt Cholesterin runter, ohne Nebenwirkung. Das ist ja,
genau.
Oder mit so gering wie möglich Nebenwirkung. Das ist das Ziel, was du erreichen
möchtest. Ganz genau.
Und für jeden ist der Medikamentenmix davon ein anderer. Und deswegen ist es rumstehen.
Genau.
Wie war es jetzt bei dir?
Ja, das hat super geklappt. Also auch da nicht so einfach.
Er hat absolut seinen Weg beibehalten, wie er beim Blutdruck schon hat. Ich dachte mir so, wenn ich ihn einmal auf die 12 geben kann, dann mache ich es ein zweites Mal auch.
Nein, aber ich habe, also in der Tat, das war genau das. Vorhin hatten wir ja eine Situation, da habe ich überhaupt nichts gemerkt und da ging das einfach so weiter. Das war hier ganz anders. Bin ja regelmäßig Sport und es hat sich einfach was verändert. Und ich wusste erstmal nicht, liegt es jetzt daran, dass ich Sport intensiviert habe? Also das war einfach so ein Gefühl wie, ich bekomme einfach viel schneller einen Krampf, wenn ich Sport mache. Dachte ich, gut, das kann jetzt erstmal an der Belastung liegen. Ja, wenn du Training umstellst, wenn du was machst, dann kann das ja durchaus mal sein. Es war dann aber in der Häufigkeit auch irgendwann klar, dass das nicht normal ist, auch wenn du normale Läufe machst in der Belastungsintensität, die vorher komplett normal
war. Das war aber auch, weil du dich schon sehr gut kanntest an sich, wie du funktionierst. Ne? Weil als du mir geschrieben hast, war ja dann auch so, hier, pass auf, ich merke jetzt gerade, dass ich irgendwie weniger die Leistung bringen kann. Ich merke, es tut irgendwie weh. Ich habe aber auch das und das im Training verändert. Ich habe einen deutlich höheren Load auf die Muskulatur gebracht. Und dann hast du halt gemerkt, klar, er weiß, was er macht im Sport. Und hat sich, der primäre Ansatz war, habe ich irgendwo ein Regenerationsthema? Oder sind meine Trainingseinheiten, die aufeinanderfolgen, irgendwie zu belastend für Beinmuskulatur oder was auch immer kam? Wo wir dann auch gesagt haben, ja, so wie du es umgestellt hast, eigentlich nicht. Und dann war, was du gerade gesagt hast, genau der Moment, dass er eben gesagt hat, und selbst wenn ich mich leicht belaste, habe ich das. Und das hatte ich sonst nicht vorher. Und da ist dann schon der Moment, wo man auch wieder hellhörig werden muss und sagt, naja, Vorsicht, das kann schon auch Medikation sein. Und dann kommt der Moment, wo Medizin extrem einfach wird. Weil dann lässt du das halt einfach mal weg für 2 Wochen und guckst, ob es weggeht. Und wenn es weggeht, dann freuen wir uns, dann fängst du es wieder an. Und wenn es wieder kommt, dann weißt du ganz klar, positiver Nachweis, es ist das Medikament. Ja. Und so haben wir es auch gemacht.
So war es dann auch.
Genau. bedeutet, du kannst dann, von dem Statin gibt es unterschiedliche Entwicklungsstufen. Du kannst ein anderes Statin dann erstmal ausprobieren und schauen, ob man da auf selbe Weise reagiert. Ja, kann man machen. Wir haben es bei dir anders gemacht, dass wir eine Kombination aus 2 etwas schwächer wirksamen Medikamenten genommen haben. Dem einen, das ist Ezetimib heißt das, das verhindert quasi, dass Cholesterin erst in dem Maße über den Darm aufgenommen wird in die Blutbahn. Das heißt, ich habe per se schon mal weniger. Und das andere ist sogenannte Bempedoinsäure. Das ist ähnlich wie ein Statin, wirkt nur quasi 2 Wirkmechanismen früher. Und hat dadurch einfach, weil es in einem anderen Zeitpunkt des Prozesses eingreift, anderes Nebenwirkungsspektrum. das kann zwar auch mal diese Muskelschmerzen machen, aber deutlich, deutlich weniger als beim Statin an sich. Und diese Kombi ergänzt sich eben auch in der Wirkweise, sodass wir gesagt haben, okay, lass schauen, hast du hierunter Beschwerden? Und vor allem auch, wie niedrig kommst du? Und da hat sich aber vom Cholesterin her. Und da hat sich dann in der Verlaufskontrolle gezeigt, dass du extrem gut auf das Medikament anschlägst, weil er eigentlich durch die Konstellation in einen Bereich gekommen ist, wo man jemanden einstellt, wenn ich einen Hoch- oder Höchstrisikopatienten vor mir habe. Also er ist eigentlich jetzt im Cholesterinwert wir haben ein LDL-Cholesterin jetzt von 53 und ein ApoB von ich glaube 51 sind es, genau. Also das ist etwas so niedrig, wo du sagst, der müsste eigentlich schon einen Herzinfarkt gehabt haben, dann stellt man jemanden auf die Tiefe 1 ungefähr. Ja? Und also da reagiert er sehr gut, ohne Nebenwirkungen meines Wissens.
Ja, ne? Ja. Genau.
Jetzt kann man natürlich drüber streiten und sagen, klar, aber warum mache ich jetzt nicht, wenn ich so gut darauf anschlage, warum mache ich nicht nur ein Medikament? Mhm. Ja? Ja, kann man durchaus machen, um mal zu sehen, wie reagiere ich auf, also wie intensiv reagiere ich auf eines. Andersrum kann man sagen, ich weiß um mein Risikoprofil und wenn ich jetzt schon etwas einnehme und ich habe keine Beschwerden und ich habe den Effekt, dass ich so niedrig komme, dass ich eigentlich nicht niedriger sein müsste, dann nehme ich das positiv mit. Und darum haben wir uns dafür entschieden, dass wir es quasi kombiniert lassen und so weiterfahren lassen.
Ist das berühmte ApoB eines Kleinkindes oder wäre das noch geringer?
Das geht sehr in die Richtung, ja. Okay. Es ist nahezu beim Kleinkind ApoB. Okay.
Also wie frisch geboren.
Ja, super. Ja, genau. So fühle ich mich auch, ja.
Jeden Morgen sind Kindern gesagt, ihr habt mittlerweile ein höheres ApoB. Genau.
Okay, jetzt würde ich gleich gerne nochmal reingehen auf quasi die Umsetzung, was sonst noch im Alltag drumherum passiert ist. Mhm. Aber das heißt, wir halten fest, Feststellung, dein größter Optimierungsbucket ist das ganze Herz-Kreislauf-Thema, Cholesterin, Blutdruck, genetische Werte, Familienhistorie, haben dafür gesprochen, verschiedene Faktoren. Und dann haben wir versucht, oder in diesem Protokoll, das wir jetzt durchgeführt haben, eben all die Faktoren, die wir modifizieren können, eben zu modifizieren.
Ein Punkt ganz kurz vielleicht noch. In der Herangehensweise bei ihm gerade auch mit am deutlichsten, dass es in dem Fall ja wirklich der Fokus drauf ist, in der Performance zu bleiben. Ja, es bringt ja nichts, nur zu sagen, super, ich habe jetzt einen Laborwert behandelt, weil ich habe jetzt einen Wert von, keine Ahnung, vielleicht auch 51 oder so, habe das Statin dabei, kann aber meinen Sport nicht mehr machen oder nicht mehr die Leistung bringen, die ich von mir gewöhnt bin, wo man sagt, ja, das musst du halt jetzt in Kauf nehmen, damit du den tollen Wert hast und das Risiko vom Tisch ist, sondern man sollte da schon immer die Motivation halten und zu sagen, komm, wir gehen die Extraschleife und probieren nochmal eine andere Konstellation, weil es geht, dass man einfach auch Nebenwirkungen so gering wie möglich bekommt, damit die Performance nicht eingeschränkt ist. Hm. Und das ist also ein Trade-off zu machen, sagen, naja gut, das ist jetzt so, das nehme ich jetzt hin. Das kann man dann machen, wenn ich wirklich jegliche Konstellation ausgelotet habe. Aber das sollte die Motivation bleiben, wirklich zu sagen, wir müssen in den Blutwerten dahin kommen, dass wir sagen können, das Risiko ist vom Tisch. Aber es darf kein Einbruch der Performance sein, weil das ist im Prinzip ja das, was auf lange gerechnet den größten Hebel hat. Mir bringt es nichts, wenn er ein wunderschönes Cholesterin hat, aber keinen Sport mehr machen kann, weil der Hebel über Sport einfach viel, viel höher ist als über das Cholesterin.
Okay, und das ist jetzt, haben wir darüber geredet, also auch erstmal danke euch beiden fürs Teilen von der Reise. Jetzt haben wir über viele Sachen gesprochen, die sozusagen strategisch konzipiert wurden. Lass uns jetzt gerne mal drüber sprechen, wie du den Alltag umgesetzt hast, weil das, glaube ich, auch spannend ist für viele, das zu hören, weil, glaube ich, viele in einer ähnlichen Lagersituation auch sind wie du. Jetzt hast du dieses Paket eben von Markus hier bekommen. Was hast du in deinem Leben für Stellschrauben angepasst, um das umzusetzen für dich?
Also ich bin ja ein bisschen beruflich vorgeprägt, wie man so Themen rangeht. Also ich mache das gerne ein bisschen strukturiert, überlege mir, jetzt haben wir hier so ein paar Themen, die wir sortieren müssen, die wir in den Alltag bringen müssen. Und ich überlege mir immer, ja, wie kannst du das jetzt, also wie machst du das möglichst mit wenig Energie auch in den Alltag? Also wo hast du den geringsten Energieverlust jeden Tag, um Dinge zu organisieren? Und das sind unterschiedliche Sachen. Beispielsweise, was wir vorhin schon besprochen haben, dass Sportroutinen in den Kalender gehören. Genauso habe ich auch andere Routinen, wie, also ich würde nie an die Medikamente denken, die Markus verschrieben hat, jeden Tag, jeden Morgen, wenn ich mir den nicht aufschreiben würde. Also ich arbeite sowieso beruflich in der To-Do-Liste und das habe ich dort auch drin, damit ich da wirklich das aus dem Kopf habe und auch dann wirklich dran denke und das jeden Tag durchziehe. Ja. Also ich glaube, dieses Systeme schaffen, sich irgendwie, und das kann jeder anders, sich Systeme zu schaffen im Alltag, dass die funktionieren, das finde ich super wichtig, dass du nicht mit Tag für Tag diese Energie aufbringen musst und an Dinge denken musst in der Umsetzung.
Ja, das heißt, du hast dir auch deine Medikamente als ein täglich wiederkehrendes To-Do reingetragen.
Genau, das kommt direkt morgens oder je nachdem, wann das sein muss. Ansonsten ist das in einem Familienalltag und einem Berufsalltag, geht das ganz schnell mal unter. Da geht das morgens direkt los, dann bis alle aus dem Haus sind. Also das ist, ich denke, die Familie haben, die in einem anstrengenden Job sind, die wissen das. Dann läuft der Tag schnell mal los und dann ist Mittag und du fragst dich eigentlich, wo die letzten Stunden waren. Und dass mir das nicht passiert, und da habe ich einfach das da reingebracht. Das hilft mir einfach, dass das wirklich konsequent auch dann gemacht wird.
Ja.
Ja, also das ist wirklich ganz wichtig, finde ich, in der Umsetzung. Jeder kann das, macht das sicher anders, aber sich wirklich für sich zu überlegen, was ist mein System, wie sorge ich dafür, dass ich das umgesetzt kriege, das ist schon super wichtig, dass man am Ende da auch wirklich rankommt. Und dann musst du natürlich immer wieder schauen, dir regelmäßig auch mal eine Auszeit nehmen und draufschauen, wo stehe ich denn jetzt gerade. Also jetzt habe ich mal, ne, wir hatten ja immer so, ich sag mal, auch Fixpunkte vereinbart nach 3-4 Wochen, dass man wirklich mal schaut, okay, wie ist die Lage jetzt gerade, müssen wir da irgendwas anpassen, braucht es vielleicht nochmal einen Termin, einen Laborcheck. Das sind Dinge, die ich mir wirklich da in diese Planung reingebracht habe.
Ja.
Das hilft mir einfach, weil dann ist es aus dem Kopf und dann musst du nicht drüber nachdenken.
Ja. Und wie schaut es in anderen Bereichen aus? Also du kamst ja bereits aus einer Situation, in der du, ich habe 4-mal die Woche Sport gemacht hast, ne? 2-mal Ausdauer, 2-mal Kraft. Das hast du mittlerweile nochmal sogar angepasst, also nochmal einen Termin mehr dazu genommen. Wie kriegst du deinen Sport im Alltag unter?
Ja, das ist, also am Ende.
Wie alt sind deine Kinder?
2-mal 9 und 1-mal 7.
Okay.
Genau. Ja, das ist aber auch ein guter Hinweis. Also die können natürlich auch gerne mitmachen. Das ist im Moment noch nicht so angesagt. Aber das ist, also ich glaube, man muss es einfach so mit dem Alltag einfach verbinden. Ich sag mal, Kraft ist was. Da habe ich meine Routine so angepasst, dass die möglichst kompakt auch ist. Also mit Supersätzen gearbeitet, um wirklich die Zeit im Gym möglichst kompakt auch zu halten. Das ist mal so ein Punkt, an dem ich gearbeitet habe. Also verlierst du schon auch relativ viel Zeit durch die Pausen zwischendrin, zwischen den Sätzen. Da einfach nochmal zu schauen, welche Übungen passen zusammen. Ja. Wie kann man die komprimieren in Supersätze, dass das einfach nicht so ausgedehnt ist am Ende. Also das war ein großer Punkt nochmal.
Ja, also Supersatz heißt, also du machst in der Pause von der einen Übung, machst du quasi die nächste Übung. Und das machst du auf einer komplementären Muskelgruppe, dass es eben diese Beinbelastung hat. Das machst du 2-mal pro Woche im Gym, und dann bist du wie lange da im Gym? Eine Stunde oder
so etwa? Dreiviertel? Ja, okay. So etwa, aber inklusive, also ich mache da nicht nur Kraft, sondern auch noch ein paar Übungen, Mobility, Dinge, die ich mit dem Füße besprochen habe. Genau, das integriere ich dort auch, und dann ist es etwa eine Stunde. Und dann nutze ich oft auch schon Rückwege vom Gym mittlerweile auch schon für nochmal eine Ausdauereinheit.
Okay.
Also das ist nicht weit von mir entfernt zu Hause, aber das kann man auch bewusst nutzen, einfach nochmal einen Lauf am Ende zu setzen, eine halbe Stunde oder so, um da auch nochmal ein bisschen direkt die Zeit zu nutzen, die du sowieso als Wegzeit hättest.
Ja, ja.
Ja.
Okay, wenn wir da noch einmal näher drauf eingehen, also du hast 3-mal die Woche Ausdauertraining aktuell. Ein Weg davon ist es, einfach Wege damit zu machen, vom Sport zum Sport eben mit dem Training. Wie machst du sonst noch? Was machst du sonst noch für Ausdauertraining?
Also ich mache meist einen Long Run, also ein bisschen längerer Lauf. Dann habe ich eine Intervalle mit drin, Intervalleinheit. Und dann manchmal noch, je nachdem, so einen Schwellenlauf. Also das baue ich mir so dann rein. Das mache ich nicht alles immer in einer Woche und ziehe das komplett durch, sondern ich schaue einfach, wie es dann auch passt. Was habe ich für Tage auch in der Woche und wo passt das rein? Weil ich sag mal so nach Intervallen, da ist man dann schon ein bisschen, das mache ich meist sonntags. das ist dann schon intensiver. Also das muss ja in den Alltag passen. Das heißt, ich baue mir das Ende der Woche vorher schaue ich rein, was passt wo, wie hin, wann kann ich ins Gym gehen. Wo passt das vielleicht rein? Wir haben auch ein Gym bei uns im Büro. Das heißt, ich kann das irgendwie da vielleicht irgendwie so mit einbauen auch. Oder aber zu Hause einfach um die Ecke und dann einfach mit Läufen ergänzen. Meist mache ich Läufe. Ich bin nicht so der Radfahrer. Mhm. Und dann baue ich mir das so drumherum.
Ja, cool. Und sonst in anderen Bereichen, jetzt haben wir noch weitere so Säulen, also sowas wie, ich meine, du kamst schon mit einer Supplement-Routine rein, ne? Aber wie war das und hast du da irgendwelche Anpassungen dran gemacht?
Da musste
wie war dein Ausgangsstadium überhaupt?
Ja, da war eigentlich schon alles soweit da, was ich brauchte. Das war jetzt nicht so viel, also das sind so die Basics. Ja, Vitamin D hatte ich schon vor einiger Zeit verstanden, dass das wichtig ist und dass das einfach zu gering ist. Da war ich fast schon auch zu viel, das haben wir ein bisschen reduziert dann auch. Das haben wir noch, ich sag mal, feinjustiert. Ansonsten waren die Supplements eigentlich so eingestellt, da habe ich nichts mehr groß in der Routine geändert. Proteine musste ich ein bisschen schauen, dass ich da bedingt durch den Sport nochmal mehr auf den Bedarf komme. Das ist aber einfach zu integrieren, finde ich, wenn man einmal verstanden hat, was ist proteinreich und wie kann ich das irgendwie auch zuführen, dann kriegt man das auch gut in den Alltag rein.
Wie ist da dein System? Weil jetzt sagst du, dass es relativ einfach ist. Ich höre ganz oft aus der Praxis, weil wir sagen ungefähr so um 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Zielgewicht, dass sich viele damit schwer tun. Was ist denn aus deiner Erfahrung so deine Systeme, um mehr Protein in den Alltag zu bekommen?
Also erstmal wusste ich überhaupt nicht, was ich überhaupt zu mir nehme. Das war, also bei Proteinen war ich komplett, da war ich überhaupt nicht sortiert. Wir haben das dann einmal ein bisschen erfasst, kann man ja über irgendwelche Apps mal annäherungsweise schauen, was nimmst du zu dir. Für mich ist immer die einfachste Sache, egal wo du bist, zu Hause kannst du das gut steuern. Das ist so eine Routine, was isst du morgens gerne, machst du das ins Müsli vielleicht auch rein. Wenn ich unterwegs bin im Büro oder auf Dienstreisen, dann ist eher immer die Entscheidung direkt, wenn du ans Buffet gehst oder wenn du drei Gerichte irgendwo siehst, die angeboten werden, einfach da immer das zu nehmen, was wirklich dem am nächsten kommt. Das ist so die Alltagsentscheidung, weil es geht bei allem, das habe ich auch gemerkt, du kannst alles bis ins Perfekte planen. Ich rede ja auch viel über Struktur und Planen, aber das ist das Leben nicht. Am Ende gehst du raus in den Alltag und dann musst du natürlich da die richtigen Entscheidungen treffen und dann wirklich da schauen, was bringt dich da am weitesten, welches Essen ist es jetzt, was du da zur Auswahl hast, und wenn es irgendwo ist, wo es halt nicht so viel gibt, gibt es trotzdem eine Alternative, die am besten noch ist von denen, die du da angeboten kriegst.
Genau, das ist oftmals das Beste vom Schlechteren dann, was du gehen kannst. Ich finde aber auch, wenn du anfängst, dir Routinen zu planen oder wenn du anfängst, Dinge konsequent zu planen, befähigst du dich mit der Zeit einfach in einem Alltag, der auch sich völlig verändern kann, dann wieder jonglieren zu können. Also sprich, die Situation neu aufzunehmen und dich wieder neu zu sortieren dahingehend.
Ja.
Weil wenn du immer nur reaktiv bleibst, verstehst du nicht, was kannst du daraus machen.
Ja.
Und ich finde, eben wie du sagst, du kannst so viel vorplanen, es wird anders sein, aber wenn es sich verändert, hast du dadurch die Befähigung, oder das Handwerkszeug, eben genau darauf eingehen zu können. Und zu sagen, okay, jetzt ging jetzt halt heute das Laufen nicht zum Beispiel im Sport, dann mache ich jetzt heute so und so den Sport oder sowas. Ja, oder eben, wie du sagst, du bist unterwegs und siehst, was ist da an Essen, aber ich weiß, das und das kommt am ehesten dem nahe, was ich sonst zu Hause oder was ich brauche. Und dann kann man eben darauf reagieren.
Ja, also das ist super wichtig. Das ist ja wie mit einem schönen Spicker, den man sich schreibt, den man am Ende dann vielleicht auch nicht braucht, weil man sich so gut vorbereitet hat. Das ist ja so. Am Ende musst du im Alltag dann die richtigen Entscheidungen treffen. Und also ich bin nicht perfekt und treffe auch nicht überall die richtigen Entscheidungen. Aber du weißt, was wäre jetzt die beste Lösung. Und dann kannst du für dich das auch so umsetzen. Und es gibt immer Möglichkeiten. Also ich habe zum Beispiel, ich gehe nicht nur ins Gym, ich habe auch so Bänder, mir da Übungen jetzt in mein Portfolio aufgenommen, dass ich auch unterwegs durchaus Übungen machen kann, wenn es das einfach nicht gibt. Ja, also wir waren jetzt im Urlaub auf einer kleinen Nordseeinsel, da gibt es keine Geräte.
Ja.
So, und dann kannst du jetzt sagen, jetzt ist Urlaub, ich entspanne jetzt mal 2 Wochen, mach gar nichts. Würde ich aber, also mir macht das ja Spaß und ich merke auch, es tut mir gut. Also versuche ich irgendwie da eine Möglichkeit zu schaffen. Hm. Mache das dann mit Bändern oder irgendeinen anderen Dingen. Also das ist halt auch Alltag, dass man sich da Möglichkeiten schafft.
Ja. Ja. Der Flo war das am Dachgiebel mit Klimmzügen.
Ja, genau. Aber es ist auch, man muss da, was für den Alltag, das kann ich jetzt aus Familienvater auch sprechen, das ist super wichtig, dass man in der Familie da auch ein Commitment hat und ein gemeinsames Verständnis hat von Ernährung und wo wollen wir eigentlich hin, wie wollen wir leben. Wenn das irgendwie im Einklang ist, dann ist das natürlich super einfach. Mhm. Ja, weil wenn du da natürlich im Täglichen jedes Mal kämpfen musst dafür, dass du am Ende gesundes Essen auf dem Tisch hast oder wenn du immer wieder challengen musst, ja, gehen wir jetzt, machen wir jetzt Sport oder ne, machen wir lieber was anderes. Also das hilft schon, wenn alle an einem Strang ziehen und auch ein gleiches Verständnis haben und dann ist es auch schon halb so schwer.
Ja. Ja. Wie handhaben du und deine Frau das? Also was sind so konkrete Systeme oder Absprachen, die ihr dafür habt?
Also erstmal, ja, wir haben so klar, also eine Grundausrichtung, wir machen auch zusammen Sport, wenn es dann passt, ist aber mit Kindern nicht so einfach, ehrlicherweise, weil irgendeiner ist immer bei den Kids, wenn die jetzt nicht in der Schule sind. Das versuchen wir schon so zu kombinieren oder wir unterstützen uns auch, wenn es darum geht, ja, wie machst du jetzt am besten Sport, was machst du konkret, was kannst du noch machen, um ein gewisses Thema zu lösen. Da ist ja jeder hat irgendwie andere Quellen und liest sich andere Sachen an, da kannst du dich schon super unterstützen, was das angeht. Und halt im Alltag kannst du halt für den anderen natürlich auch einfache Dinge mit reinbringen, sei es Ernährung. Ja, also das ist, wenn beide Verständnis haben, ja, wollen, dass gesunde Sachen gegessen wird, dann ist das viel einfacher, wenn du so eine Creme mit hast und das machst und durchziehst.
War das bei euch immer schon etwas gegeben oder musstet ihr euch das auch zumindest gerade erarbeiten, dass ihr dieses gemeinsame Verständnis habt?
Das ist schon auch eine Entwicklung irgendwo. Also ich sag mal, wenn du im Leben, wenn du dich, du entwickelst dich immer weiter, du kriegst immer wieder neue Impulse, dann richtest du dich irgendwie neu aus. Also ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt zurückschaue, wie wir vor 10 Jahren da standen, aber auch bei mir persönlich, war ich sicher in einer anderen Lage auch. Gar nicht so sehr auch diese Sportroutinen gehabt, war zwar sportlich super aktiv, aber überhaupt nicht die Struktur drin gehabt, die ich heute habe. Vielleicht ist auch ein Thema, das schon noch das fortschreitenden Alters, dass ich merke, ich brauche das, also ich muss auch gucken, dass ich alles abgedeckt kriege. Wenn man jünger ist, machst du halt die mal eher.
Viel impulsiver.
Da machst du vielleicht die ein oder anderen Sachen nicht so, ja, und brauchst sie auch nicht. Und jetzt merke ich schon, das tut mir auch gut, einfach Dinge zu tun oder strukturiert daran zu gehen.
Ich denen nach dem Sport du noch nicht.
Ja, siehst du. Ja. Aber ich glaube einfach, dieses Commitment hilft und auch, dass man da wie so ein Accountability-Partner, wenn man das so nennen mag, hat, mit dem man auch die Dinge da durchziehen kann. Und das hilft enorm. Das kann ein Partner sein. Manche machen das mit einer App und einer KI hilft vielleicht manchen auch. Mhm. Aber was mir auch geholfen hat, also nicht alles alleine machen. Durchaus mal. Ich bin jetzt auch bei einem Physio, war ich lange nicht mehr. Mhm. Der hat mir auch super geholfen, diese Struktur da reinzukriegen, dieses ganze Thema Übungen. Mhm. Ja, das kannst du nicht. Das kannst du alles alleine machen, aber es kostet dich unfassbar viel Energie. Und wenn wir immer darüber reden im Alltag, naja, wie soll ich das jetzt noch machen? Wie soll ich jetzt noch die dritte Sporteinheit? Und dann muss ich mir vorher Gedanken machen, was mache ich da auch? Das ist eine Herausforderung. Und dann holt ihr Unterstützung.
Bei sich selber manchmal auch so ein bisschen betriebsblind, finde ich. Ja? Ja, also man kennt so sich, man kennt so seinen Alltag, man ist so da auch so in einem Tunnel. Und ich glaube, es tut schon gut, mal jemanden mit an Bord zu holen, der einfach von extern mal auf einen drauf schaut. Also das mache ich selber auch ganz gerne, dass man einfach mal sagt, du pass auf, lass einfach mal reflektieren, wie ist denn mein Sportprogramm und geh da mal durch mit wem anders. Oder wie schaut denn Ernährung gerade aus? Und weil wer anders denkt, nochmal ganz anders über den Tagesablauf auch so nach. Mhm. Wenn man sagt, schau mal, da hast du doch die und die Positionen drin, braucht es die oder braucht es die nicht? Ja? Und für einen selber ist es manchmal völlig gesetzt und ganz klar, dass das so da sein muss.
Ja.
Und darum, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass man eben nicht immer alles alleine da entscheiden soll oder prüfen soll, sondern durchaus sich mal noch ein anderes Gehirn mit reinnimmt. Ne?
Total. Also mit reinnehmen, wobei das ja verbunden ist mit dem Thema, was wir vorhin besprochen haben, mit jemanden mit reinnehmen als Unterstützung heißt nicht, die Verantwortung abzugeben. Genau. Und ich glaube, da ist es, das ist schon super wichtig. Will ich auch nochmal wirklich highlighten, weil dieses selbst auf dem Fahrersitz zu sitzen und die Verantwortung zu haben, das ist schon super wichtig, weil kein anderer wird ja die, wird ja deine Gesundheit oder deine Performance ernster nehmen als du selbst. Und deswegen musst du schon auch schauen, ja, dass du dir die Unterstützung holst, aber dass du immer wieder auch dran bist und Fragen stellst und für dich die Entscheidung triffst und nicht sagst, ja gut, ich war jetzt da und hat gesagt, ich muss das jetzt machen, ich ziehe das jetzt halt durch, aber ich weiß auch gar nicht, warum.
Warum?
Ja. Am Ende. Das wäre auch nicht der richtige Weg, aus meiner Sicht.
Ja.
Ja, genau.
Absolut. Ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr schönes Wrap-up, dass das Ganze hier sehr schön zusammenfasst. Ja, Florian, vielen, vielen Dank dir fürs Teilen von deiner Geschichte. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die mit Sicherheit viele auch inspirieren wird, mal bei sich zu gucken, ob da wirklich alles richtig läuft, auch wenn man irgendwie schon auf seine Gesundheit achtet. Ja, vielen Dank euch für die Zeit.
Gerne.
Any final words, Markus, Florian?
Boah, ich bin da schlecht drin. Nee, ich möchte es eigentlich im Florian nicht wegnehmen, weil das wirklich gerade so schön gesagt hat, du hast ein richtiges Wort gebracht, dass du selber am Fahrersitz sitzen musst. Du musst dich selber darum kümmern, du musst dich selber ernst nehmen. Und ein anderer Teilnehmer hat es mal so schön gesagt, man muss lernen, sich selber mehr wert zu sein. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig, weil nur dann fange ich an, mich um mich selber zu kümmern und zu wissen, wohin. Ich darf es nicht abgeben, aber ich kann mir Hilfe holen, aber ich muss selber die Dinge verstehen, damit ich sie richtig umsetzen kann.
Prima. In diesem Sinne, macht's gut und vielen Dank euch beiden.
Dankeschön.
Dankeschön.
Wir erzählen dir, wie du Longevity für dich im Alltag umsetzen kannst. Und zwar machen wir 2 Live-Webinar-Termine, für die du dich ab sofort anmelden kannst. Das Ganze ist 100% kostenlos, findest du unter invocation.de/longevity. Auf keinen Fall verpassen und viel Spaß dabei.